So, guten herzlichen Abend miteinander, hier in diesem wunderhübschen Aarau. Ja, ich meine es ernst, also. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Nein, ich habe es wirklich schön da. Eine andere Frage, versteht jemand kein Schweizerdeutsch? Versteht jemand nur Schriftdeutsch? Dann wäre das der Moment zu winken. Meine Muttersprache ist ja Romanisch, ich kann beides nicht richtig, weder Schriftdeutsch noch Schweizerdeutsch. Aber schön sind ihr da und wunderbar, all die sich einladen lassen haben an diesem Abend zum Thema hoffnungsvoll. Danke, dass ihr so mutig sind, um hierher zu kommen, dass ihr euch Zeit genommen habt, um hierher zu kommen. Ich kann mich erinnern, es ist etwa 30 Jahre her, da bin ich auch eingeladen worden an so einen Anlass. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin fast zuhinterst gesessen und das Erste, was ich abgecheckt habe, wo sind die Fluchtwege? Wo kann man links, wo kann man rechts, wo kann man hinterst rausfliegen? Weil ich habe ja nicht gewusst, was in dieser Kirche los ist. Weil ich bin ja ein Kirchenmissbrauchter gewesen. Ich komme nachher kurz darauf zurück, was das heisst, wieso meine Jugend verlaufen ist. Ich habe vorher kurz gesagt, geheiratet, 4 Kinder, ich bin der Leiter von einem internationalen Hilfswerk, AVC, ist die Abkürzung für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Also die Branche, in der ich arbeite, das ist Krieg und Not und Verfolgung. Also es ist eine krisensichere Branche. Und ich versuche euch heute Abend, morgen Abend, am Sonntagmorgen, das ein bisschen in meine Welt hineinzunehmen. In einer Welt, wo ich sagen kann, Religion funktioniert nicht. Religion ist so etwas von kraftlos, aber Gott funktioniert. Ich bin immer wieder in Situationen drin, wo ich herausgefordert bin, wo es um Leben, wo es um Tod geht. Und wenn ich nicht weiss, dass das hier funktioniert, wenn ich nicht weiss, dass ich weiss, dass ich weiss, dass das mir das Fundament ist, die Bibel sagt ja, das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerhaut. Felsen oder Berge in der Bibel sind häufig gebraucht, als um Nöte, um Sorgen darzuschreiben. Und die Bibel sagt, das Wort von Gott ist ein Hammer, der Nöte verhaut, zerbröselt. Und ich habe das immer wieder auch gesehen. Es heisst auch, das Wort Gottes ist ein Schwert, ein zweischneidiges, das durchtrennt Seele und Geist und Mark und Bein und Richter von den Gedanken ist, wo die guten Gedanken von den schlechten Gedanken trennt und die schlechten Gedanken in die Wüste schickt und das, was bleibt, sind die guten Gedanken, die schlussendlich Frucht bringen. Und das Schwert habe ich nur mitgebracht, falls jemand während der Predigt einnicken sollte, dann bin ich dann sofort zuhinterst hinten und mag dann drauf losbixen mit dem. Ich bin im hoffnungsvoll im Sommer 21 durch Syrien gefahren, Raqqa. Syrien, ein Land, das seit 2011 im Krieg ist. Und ich bin auch einer, der gerne wieder zurück zu der Familie kommt, möglichst ganz und lebendig und nicht im Sarg. Und darum ist es wichtig, dass man wortgründet unterwegs ist, dass man Vertrauen hat in den Gott, wo man unterwegs ist. Und natürlich haben wir gebetet. Ich kenne meine Zeit vom Gebet früher, wenn ich gebetet habe, wo ich gemerkt habe, meine Gebete gehen genau bis zur Tilly und gehen zurück aber mir in den Schoß hin, wo ich gemerkt habe, die haben wie keine Kraft, das sind wie leere Worthülsen, wo ich bete. Heute bete ich anders, ich komme dann nachher dazu, wie man effizient auch beten kann. Heute bete ich so, dass ich weiss, dass ich weiss, dass ich weiss, dass ich nicht allein unterwegs bin. Und so sind wir mit einem Team unterwegs gewesen durch Syrien. Sommer 2021. Und was du nie machen darfst in Syrien, ist, wenn es eindunkelt, in Raqqa vorbeifahren. Tagsdurch sind Truppen, das Militär vom Assad, vom Machthaber von Syrien, sind in Kontrolle. Sobald es eindunkelt, zieht sich der Assad mit den Truppen zurück, also seine Truppen ziehen sich zurück, und dann kommt der IS führen, der Islamische Staat. Und was die bereit sind zum tun, das muss man keinem mehr erklären, die Gräueltaten haben wir gesehen im Fernsehen. Und Raqqa ist ganz schlimm gebraucht worden. Wir haben erst kürzlich eine Kirche eingeweiht in Raqqa, wo der IS auf dem Kreuz herumgetrampelt ist und gesagt hat, da wird nie mehr ein Christ seine Füße heransetzen. Genau 6 Monate später sind wir dort und haben die Kirche eingeweiht mit einem wunderbaren Gottesdienst und einem Fest. Und in der Nacht, bevor wir auf Raqqa reinkommen, hat die Frau von einem Mitarbeiter von uns einen Traum. Und in diesem Traum ist ist sie aufgewacht und eine Stimme hat ihr gesagt, es wird Gefahr drohen, ihr werdet auf dem Weg Richtung Kobane, von Raqqa nach Kobane, werden ihr in einen Hinterhalt kommen, aber der Herr wird seine Hand schützend über euch haben und ihr werdet einen Umweg fahren und ihr werdet zum rechten Zeitpunkt am richtigen Ort sicher und unversehrt ankommen. Nun, viele Leute träumen, und ich weiß nicht, ist es ein Träumli oder ist es ein richtiger Traum. Ab und zu träumen die Leute Sachen, wo man sagen muss, naja, das ist jetzt einfach ein Verarbeitungstraum gewesen. Bei diesem Traum haben wir nicht genau gewusst, ist es echt oder ist es nicht echt. Ist es eine Warnung? Wenn so eine Warnung kommt, dann ist es gut, wenn man drin betet. Und wir haben dann effektiv gesagt, Jesus, wenn das eine Gefahr ist, die lauert, dann habt deine schützende Hand auf uns. Wir sind bei Raqqa vorbeigefahren in einem gepanzerten Fahrzeug. Wir hatten mehrere Soldaten drin, jeder hat seine Waffen parat. Es hat angefangen eindunkeln, wir sind dort in einem Stau drin, es ist nicht mehr in die Förderzielrichtung gegangen und wir haben gemerkt, wie die Soldaten im gepanzerten Fahrzeug nervöser und nervöser werden. Vorher haben sie noch gewitzelt miteinander und plötzlich ist es totenstill geworden und wir haben von der Gefahr gewusst und nicht nur das. Das gepanzerte Fahrzeug, das fällt einfach extrem von weit auf. Und das Teil ist nicht schneller als 60 Stundenkilometer gefahren. Dafür ist aber fast, ich weiß nicht, wie viele Tonnen schwer das er war, aber ist fast nicht vorangekommen mit dem Teil. Naja, auf alle Fälle, plötzlich kommt ein Funk rein und dann heisst es von den Peschmerga-Soldaten, passend auf dem Weg von Raqqa nach Kobane hat der IS, der Islamische Staat, Terroristen vom IS, haben einen Hinterhalt gelegt. Und dann kommt mir in den Sinn, ja, ist nicht das, was letzte Nacht Gott einer Frau von einem Mitarbeiter von uns im Traum gezeigt hat. Also wie kann man wissen, schon gestern, was heute passiert? Ja, das kann nur Gott, der gestern war, heute ist und morgen ist und schon weiss, was morgen kommt. Natürlich haben wir gesagt, Jesus, wir haben das vorbereitet im Gebet und jetzt musst du deine schützende Hand auf uns haben. Dann sind wir neben dir rausgefahren. Wir mussten stundenlang eine Umfahrung in der Wüste machen für eine Strecke, die gerade 5 Minuten gedauert hätte. Aber wären wir noch 2-3 Kilometer weitergefahren, wären wir in einen Hinterhalt gekommen. Wir wären heute nicht, also ich wäre heute nicht da am Schwätzen vor euch, da wäre vielleicht jemand anders da, aber nicht ich. Und das ist eine von vielen so Geschichten, wo ich muss sagen, einmal mehr hat es mir einfach gezeigt, dass mein Gott ein unsichtbarer Gott ist, aber ein erfahrbarer Gott und ein lebendiger Gott und ein wahrhaftiger Gott. Ich bin heute so überzeugt von dem Gott und vor allem, dass er eben nicht eine Religion ist, sondern eine Person, eine Persönlichkeit, die erfahrbar ist. Es ist auch, ich finde, auch recht abstrakt, überhaupt von Gott zu reden, oder? Gott beschreiben, Gott das in meinen Kopf hinein. Also, früher ist das nicht in meinen Kopf hineingegangen, aber wenn man es so runterbricht auf eine Person und sagt, nein, Gott ist ein Vater, Gott ist sein Sohn, Gott ist der Heilige Geist, macht es schon viel persönlicher, macht es auch viel einfacher, um in Kontakt mit ihm zu treten. Vor 3 Wochen ist meinem Nachbar das Haus runtergebrannt. Und kannst du dir vorstellen, da brennt er das Haus ab, dein Einfamilienhäuschen, das du gerade fertig abgezahlt hast. Und dann brennt das Dach und dann kommt die Feuerwehr und lässt pro paar Sekunden ein paar hundert Liter Wasser oben rein und unten rein zur Sauger her und das Wasser wieder abgesogen. Es war ja nicht mehr bewohnbar dort drin. Und ich sage der Familie, die keine Christen sind, sage ich, hey, ihr dürft bei mir wohnen. Ich habe ein Airbnb, das frei ist. Sie kommen zu mir heimkommen und die dürfen da sein. Solange es frei ist, dürfen sie einfach da sein. Und sie haben dann das dankbar angenommen, den Vorschlag, und sind dann bei uns gewesen. Dann habe ich gesagt, schauen, heute Abend wäre bei uns Gebet und Bibelabend und wir würden eigentlich Gott loben und preisen, aber ich habe all die ausgeladen, weil jetzt sind unsere wichtigsten Gäste da und wir wollen es einfach euch so gemütlich machen wie möglich. Es muss für euch ein traumatisches Erlebnis sein, wenn das Haus abbrennt, aber heute Abend wäre auch der Abend gewesen, wo wir Bibelverse gezogen hätten, so Anfangsjahr, oder? Also es war vor etwa 1,5 Monaten gewesen. Und dann sagt die Frau, ich weiß auch nicht, was kommt. Es ist wahrscheinlich etwas Neues kommt. Ich kann es nicht erklären, wieso. Und der Mann sagt, ich habe nur Angst, dass man die Versicherung nicht zahlt, was der Schaden vom Haus angerichtet hat. Was für im Haus angerichtet hat. Und dann sage ich, weißt du was, darf ich euch einfach Hoffnung geben? Ich möchte euch Hoffnung geben aus dem Wort Gottes raus. Wir hätten eben heute Abend hätten wir so Bibelverse gezogen. Und ich weiß, ihr habt keine persönliche Beziehung zu dem Gott, den ich kenne, aber ich weiß, mein ihn. Gott liebt euch über alles. Und ich möchte euch herausfordern, extrem mutig zu sein und Hoffnung zu haben und von diesen 100 Bibelversen ein Bibelvers zu ziehen. Und vorher bete ich noch, dass Gott in eure Situation hineinredet. Und die Frau sagt nochmal, du, wer weiß, ich habe einfach den Eindruck, es kommt etwas Neues. Und der Mann sagt nochmal, ich habe nur Angst. Ich habe nur Angst und ich fürchte mich nur, dass die Versicherung nicht zahlt. Dann sage ich weiß, aber Gott weiß auch. Mein Gott ist zwar unsichtbar, aber ist real. Come on, tu nicht so einen Bibelvers ziehen. Und dann hat die Frau den Bibelvers gezogen und wo sie ihn liest, fängt sie an zu weinen. Und es steht geschrieben, siehe, ich mache alles neu. Und vertraue mir, Neues ist für dich vorbereitet. Und sie heult dahin. Und dann kommt ihr Mann, der ein bisschen skeptischer ist, ein Ingenieur, oder? Klar. Der hat natürlich zuerst einmal gedacht, naja, also die Christen da mit dem Gott und so, weiß ich nicht, und sowieso. Ich weiß nur, ich habe Angst und ich fürchte mich. Und er zieht den Bibelvers und er liest und dort drauf steht, fürchte dich nicht. Und abermals sage ich dir, fürchte dich nicht, denn ich, dein Gott, bin fähig, Größeres zu tun, als du je erwarten kannst. Wow. Und heute Morgen haben wir mit ihm einen Kaffee genommen. Er hat mir gesagt, weißt du was, ich bin noch nicht ganz durch dort, wo du bist, aber ich bin schon ziemlich weit gekommen, innerhalb von 4 Wochen. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Glaubensleben. Ich bin im Kanton Graubünden aufgewachsen. Wenn ich als Kind Glaubensfragen hatte, dann hat die Mutter immer gesagt, geh zum Vater, von dem Zeug weiss ich überhaupt nicht und es interessiert mich auch nicht. Geh zum Vater. Dann bin ich zum Vater gegangen und mein Vater war so ein Hardcore-Katholik. Ich kann mich erinnern, mit 4 zum ersten Mal in Gottesdienst. Und dann habe ich zugelassen, was die Person in diesen schönen Kleidern dort vorne sagt. Und ich sage dem Vater, Vater, was sagt der Mann dort vorne? Ich verstehe nicht. Und der Vater sagt, Sohn, das ist Latinisch, schwieg und los zu. Ich bin von 4 bis 18, bin ich fast jeden Sonntag im Gottesdienst gesehen. Und ich kann euch sagen, ich habe Tausende von Tod vor Langweilig gestorben. Tausende Tode. Es hat nur eine Möglichkeit gegeben, die Langweile zu überstehen, indem dass man sich der Sekundenschlaf angewöhnt hat. Und ich habe ja als Ministrant geschafft. Ministranten sind so 10-jährige, 11-, 12-jährige Buben, die im langen Gewand mit einer schönen Föhnfrisur, Kerzchen umträgend und die Oblaten austeilend und dem Priester den Wein nachträgend. Und ich habe mich daran gewohnt, weil es ja so extrem langweilig war, ich habe mich daran gewohnt, in der ersten Reihe so fromm herzuknüllen oder herzusitzen, natürlich mit gefalteten Händen, aber eingenickt. Meine Mutter ist Fan von den Beatles, ich hatte so eine Beatles-Frisur, darum hat man nicht gesehen, wenn die Augen geschlossen sind, die Haare sind vorne runtergekommen. Und ich kann mich erinnern, es war mit 12, es war an einem Ostersonntagmorgen. Das war ein einschneidender Moment in meinem Leben, wo der Priester sagt, wo ich am Schlafen bin, und der Priester sagt, er ist auferstanden und er lebt. So mit einer klerikalen Stimme. Und ich wache auf und ich habe den Eindruck, jemand packt mich in den Ohren und schüttelt mich so richtig. Und ich denke, was? Er lebt? Ich habe gehört, er lebt. Und ich schaue auf und vor mir ist so eine dicke, fette Kerze. Und da steht drauf, er lebt. Ich denke, nein, was? Er lebt. Ich höre, er lebt. Ich sehe, er lebt. Und dann schaue ich hinter den Priester. Dort war ein grosses Kreuz mit einem Holz Jesus am Kreuz. Und ich denke, boah, er lebt. Er lebt. Er hat gesagt, er lebt. Ich bin noch einer gewesen, der noch glaubt hat, was die Autoritäten gesagt haben früher. Und er sagt, er lebt. Und ich schaue auf die Finger und wenn jemand lebt, dann bewegt er, irgendwann bewegt er seine Finger und ich schaue auf die Finger und die haben sich nicht bewegt. Er hat gesagt, wenn du deine Finger nicht bewegst, ich schaue auf deine Augen, weil du blinzeln musst. Und dann schaue ich auf die Augen und in dem Moment, wo ich auf seine Augen schaue, passiert genau gar nichts. Ich habe nachher gedacht, vielleicht erbarmt sich Gott, wenn ich unter der Woche als Schüler in die Kirche hineingehen, herknüllen und warten, bis mir die Kniescheiben so richtig wehtun. Vielleicht erbarmt er sich dann und zeigt mir, dass er lebt. Hat er auch nicht gemacht. Mit 12, mit 13, mit 14, mit 15 habe ich nicht gesehen, dass Gott lebt. Heute erlebe ich ständig, dass Gott eingreift und lebt. Ich glaube, sie 10 oder 20 Bücher schreiben. Ich könnte da stehen vor dir und jetzt einfach eine Woche lang Zeugnis nach Zeugnis nach Zeugnis nach Zeugnis geben, was Gott alles macht. So praktisch ist er und so unreligiös ist er. Halleluja, das habe ich gebraucht. Die haben gesagt, was ich nicht mehr brauche in meinem Leben, ist Religion. Das habe ich gehabt. Das habe ich von 4 bis 18 nicht gehabt. Aber Religion brauche ich nicht mehr. Und dann weiss ich, in der Bibel heisst, das habe ich dann nicht gewusst, in der Bibel heisst im Jeremia, wenn jemand Gott von ganzem Herzen sucht, spielt es keine Rolle, aus welcher Kultur er kommt, spielt es keine Rolle, aus welcher Religion er kommt. Wenn jemand von ganzem Herzen Gott sucht, dann wird sich Gott dieser Person zeigen. Hast du gewusst, dass der Iran, der islamische, muslimische prägte Iran, ist das Land, wo die schnellst wachsende Kirche weltweit hat. Weil ein Drittel der Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus, weil sie am Abend suchend als Muslime ins Bett gehen, dann begegnet ihnen Jesus, der weiße Mann, und am Morgen stehen sie als Christen auf. Ein Drittel, das sind Millionen unterdessen. Und ich habe vielmals, ich habe 10 Jahre lang die Untergrundkirche vom Iran besucht. Nicht nur, dass man mit x Leuten spricht, die eine Begegnung mit Christus hatten und durch das neue Menschen geworden sind, aber mit den anderen, die man redet, die krank sind, die gesund geworden sind, solche, die medikamentenkrank oder drogenabhängig sind, durch das Gebet frei geworden sind. Es ist so schlimm für die Mullahs, im Iran, dass es an der Universität in Teheran gibt Vorlesungen, wie schütze ich mich davor, um nicht Christ zu werden. So verzweifelt sind sie. Aber man kann dem Gott, der sich diesen Menschen zeigen will, der von aufrichtigem Herz nach ihm suchend, ja, da kannst du Vorlesungen machen oder kannst Plakate oder kannst Strafen aufsetzen. Das funktioniert nicht. Gott sieht, wo die Herzen sind, die ihn suchen, und er zieht sie mit Banden von Liebe zu sich. Ich bin einer von diesen Suchenden gewesen, aber natürlich nicht über Nacht habe ich gekannt oder erkannt, wer der Gott ist. Ich bin dann in der Rekrutenschule gewesen, in Chur draussen, im Rossboden, haben dann in der Nacht so eine Militärübung gehabt und morgen um 7 Uhr sind wir schon auf dem Feld draussen am Robben gewesen und dann haben wir eine Übung gehabt mit scharfer Munition. Also die bisschen Älteren unter euch, ihr habt jetzt die leichten Plastik, die Handtäschchen, die man herumtragen kann. Rumtragen. Aber wir haben einen halben Panzer mit uns herumgetragen, oder? Das sind so schwere Gewehre, die schwarzen da. Und ich weiss, ich hatte scharfe Munition drin und wir sind am Robben gesehen. Und bei diesen Gewehr, wenn man eine Ladebewegung gemacht hat, dann war so ein Zäpfchen, das rausgeschaut hat, dann man gewusst, das Teil ist geladen, ist scharf. Und neben mir ist der am Robben, einer von Zürich. Und der von Zürich robbt so neben mir und der Lauf schaut immer so in meine Richtung. Und dann schaue ich mal genauer vor und ich sehe, hey, das Zäpfchen ist oben, also mit anderen Worten, mit scharfe Munition drin. Er hat eine Ladebewegung gemacht und nicht nur das, er hat das Gewehr entsichert und der Finger war so am Abzug und wir waren am Robben. Und zum ersten Mal mit 18 Jahren, habe ich gedacht, hey, wenn jetzt ein Schuss abgeht, was passiert denn? Ist denn aus die Maus? Bist denn ein Molekül, das sich irgendwie im Weltall verflüchtigt? Stirbe und komme als Frosch auf die Welt oder als weiße Kuh oder so irgendetwas? Was ist oder gibt es einen Gott? Stehe ich vor Gott? Das sind im Bruchteil von Sekunden sind hunderte von Gedanken durch meinen Kopf durch. Gott sei Dank ist nach dieser Übung, wo nichts passiert ist, ein Feldgottesdienst gekommen. Ich habe gewusst, wie man sich in Gottesdiensten verhaltet. Das Mal bin ich jetzt vorne gesessen, bin hinten gesessen. Es hat genau 3 oder 4 Sekunden gebraucht, ich bin schön am Schlafen gewesen. Nach 30 Minuten kommt der Leutnant und sagt, so, wir haben hier Gideon-Gruppe Chur ist da, die haben Gideon-Bibel dabei und die möchten euch so eine blaue Taschenbibel abgeben. Wer möchte so eine nehmen? Soll so eine nehmen, die anderen lassen die Leute an sich vorbeigehen. Ich meine, im Militär liest man alles andere, aber sicher nicht in der Bibel. Wir haben zumindest alles andere gelesen, aber nicht in der Bibel. Und dann kommt der immer näher auf mich zu. Und etwas in meinem Herzen sagt, nimm so eine Bibel. Verstehst du? Das ist etwas, was ich nachher gemerkt habe. Gott spricht in erster Linie nicht über unseren Verstand, aber über unser Herz. Im Prediger, im Alten Testament steht, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingepflanzt. Drum, egal in welcher Kultur, egal in welcher Religion, fragen Menschen, von wo komme ich, wieso bin ich und woher gehe ich. Du kannst gehen, wo du willst, oder? Nur bei uns in der Schweiz ist es ein bisschen schwierig mit der Frage, wenn es um die Religion geht. Aber überall sonst auf der Welt ist so etwas von einfach. Wenn ich den Taxifahrer irgendwie in Saudi-Arabien oder im Irak oder in Syrien frage, ob er an Gott glaubt, dann schaut er mich im Rückspiegel mit so grossen Augen an Und du weißt, du kannst in den Augen jetzt genau seine Frage lesen. Er fragt sich nämlich, gibt es Menschen auf dieser Welt, die nicht an Gott glauben? Was ist denn das für eine komische Frage? Stell mal die Frage einem Taxifahrer in der Schweiz, ich meine einem Schweizer Taxifahrer. Der schaut dich mit genau gleich grossen Augen an, aber mit, gibt es Menschen, die an Gott glauben? Gibt es so etwas Komisches, Menschen, die an Gott glauben? Jawohl, es gibt so komische Leute. Gott sei Dank gibt es so komische Leute. Also ich bin dort gewesen. Wir haben dann, der kommt ein bisschen näher auf mich zu und in meinem Herz hat es angefangen richtig an zu schlagen. Und dann ist neben mir einer von Zug gewesen, der von euch. Und der von euch von Zug sagt, geben Sie mir so ein Teil, meine Großmutter wird das schon lesen. Gott sei Dank gibt es Großmütter. Und ich bin dort gewesen, ich habe auch eine Großmutter. Habe so eine Taschenbibel genommen, haben sie versucht zu lesen, und wirklich nichts verstanden, also fast nichts verstanden. Ich habe dann die in meinem Büchergestell oben reingestellt und vergessen, die heim in Schule, im Unterengadin. Übrigens, das ist gar nicht Pradella, wo du dein Solalager gehabt hast. Mein Vater hat immer gesagt, die sind ein bisschen komisch, die lesen in der Bibel. Er hat es nicht besser gewusst, unterdessen liest er auch. Aber ja, dann kommen die, habe ich die Bibel bekommen und haben sie vergessen. Und als ich auf England in Sprachschule bin, habe ich meine 7 Sachen gepackt, in meine Eishockey-Tasche rein. Und hinter mir war ein Pulli, den ich noch reinnehmen wollte in die Tasche. Und ich kehre mich mit Schwung um und ich schlage mit dem Ellbogen an das Büchergestell. Und die lang vergessene Gideon-Bibel geht von oben ab mir in die Tasche rein. Und ich denke, boah, ich bin ja mehr abergläubisch als gläubig erzogen worden. Und ich denke, boah, ist jetzt das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Vielleicht ist es auch kein Zeichen, aber nimm es mal mit. Vielleicht brauchst du ja das in schlechten Zeiten. Vielleicht brauchst du ja die Bibel mal in schlechten Zeiten. Heute kann ich sagen, Gott sei Dank lässt Gott auch schlechte Zeiten zu, damit der Mensch suchend wird. Der Demütige lässt es Gott gelingen. Wenn sich der Mensch vor Gott demütigt, dann ist der Boden da für Zeichen und für Wunder und für das übernatürliche Wirken vom unsichtbaren Gott. Ich habe das mitgenommen. Gott sei Dank ist eben die schwierige Zeit gekommen. Ich bin in England dann gesehen. Ich meine, mein Englisch ist dermaßen allein gewesen. Ich konnte fließend Romanisch können und gebrochen Schweizerdeutsch. Aber Englisch, ich konnte gerade Coke und Fish and Chips und Pommes frites bestellen, mehr nicht. Und bin relativ einsam dort gewesen. Und in einer Zeit von Schwermut, das war noch etwas, was mich begleitet hat mit 18. In meiner Familie, väterlicher und mütterlicher Sitz, haben sich einige haben sich aus dem Leben verabschiedet, indem sie sich erhängt haben, weil sie gefunden haben, mit dem, Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber so haben wir früher geredet, bevor ich zu Jesus gekommen bin, und gesagt, das Scheißleben auf dieser Welt, das macht man am besten ein Ende, wenn man sich erhängt. Und ich habe mehrere Leute, Onkel gehabt, die sich erhängt haben, und ich habe meinen Eltern gesagt, mit dem Leben auf dieser Welt, was soll das schon? Das Beste ist, man macht dem Leben ein Ende und tritt aus dem Leben aus. Ist dann Gott sei Dank nicht so gekommen. Ich habe in einer Zeit von Schwermut und von ein bisschen depressiver Verstimmung und von Verzweiflung habe ich in England dann, angefangen, gegen Gott zu schimpfen. Und habe gesagt, hey, allen anderen geht es gut, nur mir geht es schlecht. Nur ich bin so ein geschlagener Hund, der da durch die Straße von Bormes durchläuft. Und dann habe ich angefangen, gegen Gott zu schimpfen, in meiner Arroganz drin. Und dann kommt mir aber in den Sinn, ich habe ja die Bibel dabei, wo man sagt, Gott redet durch die Bibel. Wenn ihr wisst, wie Gott redet, darf ich euch kurz zeigen, wie Gott redet? So redet Gott. Meistens. Und dann kommt mir das in den Sinn und ich sage es auf dem Highway vom Queen's Park, sage ich, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich meine, ich bin an einem Punkt von meinem Leben, ich will wissen, gibt es dich oder gibt es dich nicht. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und wenn du dich mir nicht zeigst, ich werde nie mehr nach dir fragen, weil Religion, von dem habe ich wirklich die Nase voll. Ich bin jetzt 20, aber Religion will ich und brauche ich nicht mehr. Und dann bin ich zu meiner Landlord-Familie heimgekommen, bin auf mein Bett hergesessen, habe die Bibel genommen, habe meine Augen geschlossen, ich habe nicht gewusst, wie die Bibel liest, darum habe ich es einfach so gemacht. Ich habe meine Augen geschlossen, habe die Bibel aufgetan, bin mit dem Finger reingefahren, meine Frage war, Herr, zeig mir, red zu mir, wer liebt mich und wieso werde ich ständig züchtigt? Züchtigung in der Bibel ist nichts anderes als, man wird korrigiert. Wenn man auf einem falschen Weg ist, wird man korrigiert und auf einen richtigen Weg gestellt. Das habe ich damals nicht erkannt. Und dann sage ich dem Gott, den ich gar nicht kenne, ob es eine Weih gibt oder nicht, sage ich, wenn du zu mir redest, ich vertraue dir, ich glaube, dass es dich gibt. Und sonst werde ich nie mehr nach dir fragen. Wer liebt mich und wieso werde ich ständig züchtigt? Als ich meine Augen auftun und schaue, wo mein Finger ist, im Brief von der Hebräer, Kapitel 12, Vers 6, steht, jeden den der Vater im Himmel liebt, den züchtigt er. Und dann bin ich schon erschrocken. Ich meine, jetzt habe ich exakt eine Antwort bekommen auf meine Frage. Dann habe ich gesagt, okay, ich weiß, es gibt dich, aber ich weiß auch nicht, wer du bist. Bist du Allah? Bist du Mohammed? Bist du Buddha? Bist du weiße Kuh? Bist du Jesus? Wer bist du? Zeig dich mir. Ich meine, ich weiß, es gibt dich jetzt. Ich weiß, es gibt irgendetwas. Aber wer ist es? Dann bin ich 2 Tage später in ein Pub gegangen. In diesem Pub habe ich mit einem ein grosses Guinness getrunken. Und dann kommt einer dazu, einer von Bern. Und der von Bern sagt, hey, ich muss schnell zur Toilette, ich komme dann nachher dazu. Und der, der mit mir dort war, am Guinness trinken, sagt, auch einer von Bern. Der Henne, Heinz heisst das. Der Henne sagt, oh nein, den kenne ich. Das ist der Ex von meiner Schwester. Dann sagt er, und noch etwas. Der redet ständig nur von seinem Gott und von der Bibel. Er gibt dir einen guten Tipp. Frag ihn ja nicht. Frag ihn ja nicht, sonst ist der Abend gelaufen. Und dann kommt der Jürg zurück von der Toilette und der Heinz muss zur Toilette und ich sage, hey Jürg, jetzt habe ich gerade etwas Spannendes erfahren. Du kennst Gott und du liest in der Bibel. Wie kann ich Gott kennenlernen? Kann ich Gott kennenlernen? Und dann sagt er, das musst du können in 30 Sekunden einem erklären, wie man Gott kennenlernt. Und er sagt, das ist ganz einfach. Du bist ein sündiger Mensch. Und da haben wir einen Gott, der ein heiliger Gott ist. Ein sündiger Mensch und ein heiliger Gott, die können nicht miteinander zusammenkommen. Du wirst sofort sterben, wenn du als sündiger Mensch wirst auf einen heiligen Gott treffen. Aber für das Problem, für deine Sündhaftigkeit, für all deine Fehler, für all deinen Mist, der in deinem Leben passiert ist, für das ist Jesus Christus, der Sohn von Gott, stellvertretend am Kreuz von Golgatha gestorben. Wenn du ihn in dein Leben aufnimmst und wenn du ihn um Vergebung bittest für all den Plunder, der geschehen ist, für all den Mist, der passiert ist, für all die Fehler, die geschehen sind, egal was es ist, dann vergibt er dir. Der hat gesagt, wenn deine Sünden scharlachrot sind, dann macht er sie schneeweiß. Ich weiß, was schneeweiß ist. Und dann sagt er, und übrigens, wenn du schon dran bist, sag, er soll dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Und ich sage, heilig was? Er soll dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Und schon kommt der andere zurück vor die Toilette und ich sage noch zum Jörg, hey, und das funktioniert. Und er sagt, wenn du es von Herzen glaubst, dann funktioniert es. Ich bin noch mal 3 Wochen lang durchs Land gegangen, auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach Annahme. Habe in eine Diskothek hineinwählen, bin ins Alcatraz, durch das No Escape from Alcatraz hat es geheißen. Ich bin leer rein, bin am Morgen um 3 noch viel leer aus dieser Diskothek rausgekommen. Und auf dem Heimweg ist wieder die Einsamkeit, die Hilflosigkeit ist über mich gekommen. Und ich fange mir Gedanken machen, was der im Pub gesagt hat und sage, hey, ist das wirklich wahr? Wenn das wirklich wahr ist, was der mir gesagt hat, dann will ich das die Nacht herausfinden. Dann bin ich in mein Zimmer gegangen, in Bormes, bin hergeknüllt und habe gesagt, ich bin erst 20, aber ich weiß haargenau, was in meinem Leben schon alles schief gegangen ist. Jesus, wenn dir das egal ist und du mir vergisst, bist du gut, vergib mir. In dem Moment, wo ich sage, vergib mir, ist von mir wie eine Last von meinem Herzen gefallen und ich tue meine Augen auf, um zu schauen, ob noch alles dran ist. Ist effektiv noch alles dran gewesen, aber es ist physisch spürbar gewesen, da ist etwas von mir weggefallen. Dann sage ich, Jesus, da oben, ich verstehe gar nichts. Ich habe nur Fragezeichen mit dem Gott und sowieso. Ich verstehe nichts, ich verstehe nicht mal, was in der Bibel ist. Aber etwas in meinem Herz sagt mir, du bist Gottes Sohn. Etwas in meinem Herz sagt mir, du bist wahr und ich bitte dich, komm in mein Leben. Und dann hat der andere noch gesagt, und das weiß ich gar nicht, was es ist, der andere hat gesagt, erfüll mich noch mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was das ist, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wo ich sage, erfüll mich mit dem Heiligen Geist, kommt ein warmer elektrischer Strom bei mir beim Kopf oben rein, durch den Körper durch, zu den Füßen raus und ich schlafe vor dem Bett. Am nächsten Morgen wache ich auf, zum ersten Mal nach 20 Jahren, mit einer unaussprechlichen Liebe. Eine Liebe, die jegliche Menschenliebe übersteigt. Ein Frieden, wo tief, tief, tief drin war. Es hat kein Echo, keine Leere mehr gegeben. Es war wie aufgefüllter Frieden. Und eine Freude. Hey, eine Freude, die mich fast verrupft hat. Und dann höre ich eine Stimme. Also keine akustische Stimme, aber wie ein starkes Flüstern. Ich habe nicht gewusst, dass in der Bibel heißt, meine Schafe kennen meine Stimme. Ich habe nicht gewusst, dass es normal ist für Menschen, wo Christus, der König vom Leben, der Gottessohn, der, der stellvertretend für uns gestorben ist, ins Leben einladend, dass wir von dem Moment ein Schaf vom Hirt werden und er unser Hirt ist und der Hirt zu der Schaf redet und Schaf versteht, was er sagt. Das war damals völlig neu für mich. Aber ich höre eine Stimme, die sagt, schlag mein Wort auf, was mit dir passiert ist. Ich meine, ich habe über Nacht nicht gelernt, besser Bibel lesen. Ich habe einfach irgendwo so aufgeschlagen. Und ich lese in den Evangelien drin, ist jemand in den Evangelien, im Korintherbrief, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Schau, Neues ist gekommen. Und die Frucht vom Geist, die in dir Wohnung genommen hat, ist Freude, ist Friede und ist Liebe. Ich denke, das ist ja krass, ey. Ich erlebe genau das, was da drinnen steht. Und nicht nur, dass das nicht sich verflüchtigt hat, das ist geblieben und ist noch stärker gekommen. Ich bin die ersten Wochen durch Bormes durchgehüpft. Ich bin so durch Bormes gehüpft und die Leute, die Engländer haben gesagt, hey, what's wrong with him? Was stimmt mit dem nicht? Und ich habe nur gesagt, it's Jesus, it's Jesus. Das war vor 30 Jahren. Die Liebe ist nach wie vor da. Wenn das nur so ein religiöser Furz, Entschuldigung, wenn es nur ein religiöser Furz gewesen wäre, dann wäre das Ganze verdampft. Wenn es nur so eine Idee gewesen wäre, dann wäre die Liebe nicht geblieben. Ich habe nachher Gott getestet in allem. Gesagt, Herr, du hast mir dein Wort gegeben. Durch dein Wort habe ich dich kennengelernt. Ich will wissen, ob das wahr ist. Und ich habe das Neue Testament durchgetestet. Da drin ist ein Wort, das voller Zeichen und Wunder und Zusprachen ist. Habt ihr gewusst, in der Bibel gibt es mehrere tausende Zusagen und Wahrheiten, wo Gott in dein Leben hineinspricht. In dem Moment, wo du ein Kind Gottes wirst, hast du Anspruch und darfst du das an Verheißungen und an Wahrheiten für dich das Leben ganz persönlich in Anspruch nehmen. Das heisst, im Römerbrief, im 5. Kapitel, das, was der Paulus geschrieben hat im Gefängnis, sagt er, wenn jemand in Christus ist, ist er von einem alten Fundament auf ein neues Fundament gestellt worden. Das neue Fundament, wo er jetzt im Glauben, durch Glauben und Gnade gegangen ist. Das neue Fundament ist Christus selber. Und das Fundament ist das Fundament von der Gnade. Gnade übersetzt heisst unverdiente Gunst. Unverdiente Gunst heisst, du verdienst nichts, du kannst dir gar nicht verdienen, aber er schmeißt dir die guten Sachen hin und nach. Und dann sagt er, und wenn du in extra schwierigen Situationen von deinem Leben bist, dann darfst du im Glauben Gnade in Anspruch nehmen. Quasi extra Gnade und er schmeißt dir extra Gnade hin und nach. Wenn ich in dem Hilfswerk, wo ich arbeite, wo ich leite, wenn ich nicht auf Gnade könnte zugreifen könnte, hätte ich schon längst meine Tore dicht gemacht, wäre schon längst in einem Burnout gelandet, wäre schon längst in einem anderen Job. Aber sicher nicht bei dem, was ich mache. Ich habe jede Woche, jeden Tag, kommen Telefonanrufe rein von Leuten, von Christen, die verfolgt werden, im Gefängnis sitzen, misshandelt werden, umgebracht werden, Nöte, Katastrophen und sowieso und sowieso. Mein Leben ist eigentlich ein einziger Sturm, aber mitten in meinem Herz habe ich tiefsten Frieden, tiefste Liebe und tiefste Gelassenheit, weil ich weiß, dass mein Gott lebt und ich weiß, dass sein Wort wahr ist. Ich weiß, wenn der Berg sich vor mir erhebt, dann kann ich das Wort in meinem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, sagt die Bibel. Und der Hammer geht aus und verbrösmelt die Nöte und Schwierigkeiten und Berge. Ich möchte dir etwas zeigen, was ich mitgebracht habe. Als ein Vers, wie man Gott in der Natur erkennen darf. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 19, Vers 1 bis 21 a. Gott in der Schöpfung zu erkennen. Ich weiß, im Unterland ist es ein bisschen schwieriger als bei uns im Graubünden. Nein, ist nur ein Witz. Ist nur ein Witzli. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart, damit das Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass die Menschen, dass sie keine Entschuldigung haben, die, weil sie wussten, dass es ein Gott ist und ein Gott gibt. Das ist ein bisschen eine alte Übersetzung. Aber mit anderen Worten sagt es, der Mensch kann in die Natur hineinschauen und erkennen, dass es Gott gibt. Naja, ich habe euch ein paar Beweise mitgebracht, dass ihr glaubt, dass das stimmt, was ich sage. Und zwar Zum Beispiel in Indien hat man lange geglaubt, dass die Erde so eine Platte ist, die auf dem Rücken der Elefanten getragen wird und die Elefanten wiederum auf dem Rücken eines Schildkröten stehen. Das haben wir viele Jahre geglaubt. Die Bibel hat 2700 Jahre vor unserer Zeit im Hiob, sagt sie, er, Gott, hängte die Erde auf über dem Nichts. Zu einer Zeit, wo man die technischen Mittel nicht hatte, um die Erdbahnen und das Universum zu untersuchen und wie das läuft, hat die Bibel gesagt, nein, die Erde hängt im Vakuum über nichts. Galileo Galilei hat ja fast sein Leben verloren wegen dem. Etwas anderes, wo man vor 200 Jahren hat man geglaubt, dass der Mensch, der heranwächst im Mutterleib, ein kleines, winziges Männli ist oder Weibli ist, wo langsam grösser wird, bis nach 9 Monaten das Kind geboren wird. Was sagt die Bibel? Zu einer Zeit von den Psalmen, 1000 Jahre vor Christus, König David geschrieben, unter anderem, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen und es waren alle Lebenstage in dein Buch eingeschrieben. Das Bild, das ist ein ungeformter Knäuel. Sagen wir, wer kann wissen, dass der heranwachsende Mensch ein ungeformter Knäuel ist und eben nicht das winziges Männli oder Weibli, das heranwächst, wie man vor 200 Jahren noch gedacht hat? Der Prediger sagt, der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind sich zurück. Naja, wenn man das liest, denkt man, was ist denn das kompliziert? Naja, wenn man weiß, wie die Wind funktionieren, wenn man weiß, dass sie am Äquator zu 30 Kilometer in die Luft aufsteigen, die warme Wind, und dann in den Norden und in den Süden abgeblasen werden, sich dann abkühlen und am Boden lang entlang wieder Richtung Äquator abschleichen, dann können wir einfach verstehen, was die Bibel sagt, der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden, sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind sich zurück. Wer kann denn das wissen, wenn nicht ein übernatürlicher Gott mit einer übernatürlichen Intelligenz? Der Barometer 1643 hat der gute Mann gelebt, der Evangelista Torricelli, Quecksilberbarometer, der herausgefunden hat, dass Luft ein Gewicht hat. Die Bibel hat das schon vor 2700 Jahren gewusst. Als er Gott dem Wind ein Gewicht bestimmte. Ist das nicht krass? Oder dass sich Licht bewegt. Ha, der Newton hat das 1700 irgendetwas herausgefunden und sagt, die Bibel sagt das 2700 Jahre vor dieser Zeit, sagt sie, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Mit anderen Worten, das Licht bewegt sich. Das hat die Bibel schon lange gewusst. Ich meine, das ist so ein fantastisches Buch, was da drin ist. Es ist eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Es ist ein Manual. Es ist ein Kompass fürs Leben. Es ist, wenn du dein Leben willst, erfolgreich leben, dann musst du das als Kompass, dann musst du das als Handbuch für dein Leben anwenden. Ich möchte euch etwas zeigen, wie Menschen, die unter massivstem Druck sind, sich nach dem Wort Gottes ausstrecken. In der Ukraine, wo wir arbeiten, als AVC, nahe von Odessa, wenige Kilometer außerhalb in Bilgorod, da hat man vor Jahren hat man den Eindruck gehabt, man soll überall an der Straße, im ganzen Gebiet, soll man grosse Plakate aufstellen, etwa 3,5 Meter lang und 2 Meter hoch. Und da drauf steht, nur Jesus kann retten. Sie haben nicht gewusst, wieso sie das aufstellen. Sie haben es einfach überall aufgestellt. Und dann kommt der Krieg. Und ein Partner von uns, der hat Jahr für Jahr eine Evangelisationsreihe organisiert, wie heute Abend hier. Und im Normalfall ist das Interesse so gross gewesen, dass zwischen 20 und 30 Nasen aufgekreuzt sind. Mehr nicht. Und er organisiert wieder einen Gottesdienst. Und plötzlich hört er von draußen ein Rauschen. Er macht das Fenster auf. Und es kommen nicht 20, es kommen nicht 30, es kommen 2500 Leute aus der ganzen Stadt. Im Druck, in der Not, da streckt sich der Mensch nach dem aus, was Bestand hat. Wir haben dort Evangelisten, die unterwegs sind, die gehen von Keller zu Keller. Go singen, go musizieren, go Lobpreisen, wie ihr es heute Morgen, heute Abend gemacht habt. Und sie gehen den Leuten das Evangelium nachbringen. Sie erzählen über plus minus, was ich heute Abend erzählt habe. Und in jedem von diesen Bunkern entsteht nach ihrem Besuch eine neue Kirche. Und Hoffnung kommt zurück. Also es ist möglich, dass mitten im Kriegsgeschehen Hoffnung zurückkommt, weil Menschen auf die Knie gehen, ihre Herzen öffnen, der König vom Leben einladen und anfangen, das Wort Gottes lesen. Oh, live, oh, live. Habt ihr gewusst, dass die Menschen, die eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus leben, das ist die schnellst wachsende Minderheit auf dieser Welt. Jeden Tag kommen zwischen 200, 300 und 500'000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Also wenn du willst en vogue sein, wenn du willst in sein, dann musst du unbedingt mit dem Jesus unterwegs sein. Ukraine-Evangelisation in der Nähe von Odessa, 20, 30, 40 wurden erwartet, 2500 kamen. Kannst du dir das vorstellen, in Aarau? Ja, machst du das nächste Mal, nächstes Jahr, wenn wir das wieder machen? Hey, garenweise fahren die Leute her, weil so ein Hunger nach Gott ist, weil sie sagen: Hey, wir haben alles durchgetestet im Leben, es funktioniert nicht. Jetzt wollen wir das Echte, jetzt wollen wir das Wahre, jetzt wollen wir das, was wirklich Bestand hat. Und dann kommen sie und öffnen die Herzen für Christus und werden neue Kreaturen, neue Menschen. Und schau, was passiert. Jeden Tag 3 bis 4 Gottesdienste. Währenddem die 500 dort drin sind, oder die 300 bis 500, je nachdem, sind 500 vor der Tür am Warten und die anderen sind wieder gerade zur Tür raus und sind zurück auf dem Weg in die Bunker rein und warten, bis die nächsten Gottesdienste dran sind. Das ist Glaubensgrundkurs, machen wir mit all den Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, dass sie jetzt geistliche Muskulatur ansetzen, das Wort Gottes kennenlernen und anfangen, so richtig gesund an Geist, Seele und Leib werden. Erweckung ist, wenn Bibeln erbettelt oder gestohlen werden. In den Kirchen rundum, in den orthodoxen Kirchen, sind all die Gläubigen sind gegangen und haben sich irgendwie eine, Kirche, eine Bibel gekrallt, haben sich die geholt. Das ist der einzige Diebstahl, der erlaubt ist. Bibeln darf man stellen, Bibeln soll man stellen. Und dann sind plötzlich keine Bibeln mehr rum gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Sind wir auf die Knie gegangen und haben gesagt, Jesus, schenk uns die Bibel. Am nächsten Tag läutet jemand von Gideon an und sagt, du, ich habe 10'000 Neue Testamente in russischer Sprache, könnt ihr so etwas brauchen? Am nächsten Tag schon zack, ab in den Lastwagen, aber die sind schon wieder alle verteilt. Stell dir vor, die Not ist, die haben nur 2, 3 Pastoren dort unten, die sich um die 10'000, es sind über 40'000 Leute zum Glauben gekommen. Nur 3 Pastoren, die sich um die Leute kümmern. Also wenn jemand Russisch kann oder Ukrainisch, bitte geh aber helfen. Ich möchte zum Schluss kommen. Einfach zum zeigen, wie gütig das Gott ist und wie praktisch auch sein Wort ist. Ich habe vor Jahren, als ich noch Pastor im Engadin war, läutet mir eine Mutter an, völlig verzweifelt und weint am Telefon und sagt, mein Sohn, der 13-Jährige, ist auf der Intensivstation im Kantonsspital in Chur und die Ärzte haben gesagt, wir wissen nicht, ob der Bub überlebt oder nicht. Da sage ich, Mensch, was ist passiert? Und sagt sie, weißt du, weißt schon, ich und meine Mama, wir stehen in einer Training, wir sind in der Training drin und der 13-Jährige, der hat das nicht mehr verkraftet. Er war so verzweifelt gewesen, dass er bei der Großmutter ins Badzimmer gegangen ist, zum Griffschrank, hat dort eine Flasche Nagellackentferner genommen und hat die getrunken. Der kleine Körper kollabiert, Regen kommt, fliegt auf Chur raus und der sagt, wir wissen nicht, ob er stirbt oder ob er lebt. Wir können sie nicht gar nicht, wir machen alles, um den Bub zu retten. Und dann weint sie und sie fragt noch, du bist mein Pastor, was sollen wir tun, was sollen wir machen? Und dann fährt sie wieder auf zu weinen. 10 Minuten, Gott sei Dank hat sie geweint, weil ich echt nicht gewusst, was sagen. Ich bin so etwas von gestresst gewesen. Und ich sage, Jesus, was soll ich ihr sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Und dann sagt Jesus, und zum Glück bin ich ein altes Schaf in Jesus. Ich bin unterdessen 35 Jahre mit Jesus unterwegs. Und er sagt mir, was ist passiert, wo der Bub 9 Jahre alt war? Und ich sage, Jesus, ich bin dermaßen unter Stress, ich weiß nicht mal, was gestern war. Was soll ich wissen, wo der 9 Jahre alt war? Dann sage ich, hilf mir. Und dann sagt er, dann kommt er in den Sinn, ey, wo er 9 Jahre alt war, hat der kleine Bub sein Leben Jesus Christus anvertraut. Er sagt, Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Ich glaube, du bist gestorben. Ich glaube, du bist auferstanden. Ich glaube, du lebst, komm und nimm Wohnung in meinem Herz. Und von dem Moment, sagt die Bibel, wenn das ein Mensch macht, ist er von oben geboren. Das heisst, dein innerer Mensch, der ewig lebt, verbindet sich mit dem Geist Gottes, mit dem Geist von Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und dann bist du eine Kreatur, ein Geist mit ihm. Und dann sagt er, ja, das hat er ja gemacht. Und er sagt, jawohl, ich habe ihn ja selber zu dir geführt dort. Ich habe ja mit ihm gebetet und es ist passiert. Und sagt Jesus, jawohl, und was passiert mit Menschen, die Herzen geöffnet haben und mich als ihren König aufgenommen haben? Da sage ich, Jesus, ich bin nach wie vor extremst unter Stress. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Und er sagt, lies in meinem Wort, in dem kraftvollen Wort, lies im Wort, in Markus Kapitel 16, Vers 16. Und ich schlage auf und ich lese. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie finstere Mächte austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Dann habe ich der Mutter gesagt, ich habe die Antwort. Die Bibel sagt, man soll Wort Gottes, die Wahrheit im Herzen glauben, mit dem Munde bekennen. Man soll den Berg ansprechen und das Wort Gottes geht aus, kehrt nicht leer zurück, sondern tut, wozu es berufen ist. Und dann wird der Hammer vom Wort Gottes ausgehen und der Berg die Not zerbröseln. Dann haben wir 10 Minuten lang Gott Danke gesagt und proklamiert, dass das wahr ist, was da drin steht. Nach 10 Minuten haben wir Frieden gehabt im Herzen und habe ich der Mutter gesagt, es ist durch, der Himmel hat ja gesagt. Das heißt, sie bist sicher? Jawohl, ich bin sicher. 5 Stunden später läutet der Arzt da und sagt, der Bub ist über den Berg, er lebt. 2 Wochen später ist er zurück in der Schule gewesen, ohne bleibende Schäden. Das ist Management by Heaven. Das ist eine von Dutzenden, von Dutzenden, von Dutzenden von Geschichten, die ich immer wieder erlebt habe, mein Gott lebt. Und mein grösster Wunsch ist, dass wenn du den lebendigen Gott noch nicht kennengelernt hast, dass du den darfst kennenlernen. Es ist so etwas von einfach. Der Typ, stell dir vor, der Typ in der Bar hat mir in 30 Sekunden erklärt, wie man Christus kennenlernt, wie man gläubiger Christ wird, wie man Gott nachfolgt. Alles andere war totale Überraschung und total auch spannend. Ich habe Gott einmal gesagt, was ich nie haben will, ist so ein langweiliges, stinklangweiliges Christ sein. Ich will ein bisschen Action, ich will ein bisschen Abenteuer. Vor 2 Monaten habe ich gesagt, Jesus, es könnte ein bisschen weniger sein. Okay, Musik, kommen wir doch auf die Bühne. Ich möchte mit euch ein simpel, einfaches Gebet sprechen. Wichtig ist, dass es dein Gebet ist und dass es dein Herz ist. Ich kann niemanden zu Jesus führen. Ja, ich kann dir den Teppich auslegen. Aber schlussendlich ist Jesus der, der sagt, lass mich der König von deinem Herz werden. In dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 3, steht, ich stehe vor der Türe deines Herzens und ich klopfe an. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie das war, dort am Rossboden unten, wo Gideon Gruppe Chur ist und mein Herz angefangen zu schlagen hat. Ich habe gewusst in meinem Herz, ich soll so eine Bibel nehmen und mein Verstand hat gesagt, ja nicht, oder? Und das Herz hat gesagt, ja, nimm so eine. Es hat richtig geklopft und Jesus sagt, ja, ich stehe an der Türe von deinem Herz und ich klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir das Herz auftut, zu dem komme ich rein und dann tun wir miteinander Abendmahl halten, Freundschaft pflegen. Das ist das, was mein Gott will. Das ist das, was Christus will. Das ist das, was der Vater, der Sohn, der Heilige Geist will, mit uns Freundschaft pflegen. Ich meine, das findest du in keiner anderen Religion. Dass du nur das Geschenk musst annehmen, das vollbrachte Werk am Kreuz, das Jesus für dich tut, das musst du nur annehmen im Glauben und als Geschenk. In jeder anderen Religion, sorry, es ist Fakt, ich spreche nicht gegen andere Religionen, aber in jeder anderen Religion musst du etwas machen, damit du errettet wirst. Ich bin vor einer Woche in Bhutan gesehen, in der Nähe von Nepal, im Himalaya-Gebiet. Oder? Die Berge sind dort 7.500, 8.000 Meter hoch. Hügel gehen bis 4.000 Meter. Ja? Hügel sind 4.000 Meter, ab 4.000 Meter von den Bergen. Und dann siehst du Leute, die kilometerweise gehen, am Boden knüllend, sich am Boden werfend, wieder aufstehend, 3 Meter laufend, wieder auf die Knie gehend, auf die Hände gehend, mit blutigen Händen, mit blutigen Knie, kilometerweise versuchen, ihre Sünden abzuschaffen. Und Jesus sagt, hey, ich habe für dich alles gemacht. Nimm das Geschenk vom Kreuz von Golgatha in Anspruch. Bück deine Knie, heg ein demütiges Herz und sag, Jesus Christus, ich verstand da oben vieles nicht, aber komm bitte in mein Leben. Sei der König von meinem Herz. Nimm Einzug, sei der Herr von meinem Leben. Nimm du Wohnung, vergib mir, was schief gelaufen ist. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Füll mich mit dieser Quelle vom Leben. Und ich darf jetzt eure Augen schließen. So ein bisschen ein andächtiger Moment. Ihr dürft eure Augen schließen, ihr dürft eure Herzen öffnen. Und wie gesagt, ich kenne euch nicht. Und ich habe viele hunderte von Menschen dürfen zu Jesus führen. Ich habe noch keinen erlebt, was bereut hat. Und wenn du heute Abend da bist und möchtest Christus in dein Herz aufnehmen und sagst, jawohl, der Gott, den will ich auch kennenlernen. Nicht als Religion, aber als ein Gott von der Beziehung, als ein Vater der mich liebt, mich annimmt. Ein Christus, der mir vergibt, der mein Freund wird. Und ein Heiliger Geist, der mein Helfer in jeglicher Lebenssituation ist. Dann bitte ich jetzt, sprich einfach leislig oder laut das simple, einfache Gebet mir nachher und sag: Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn, Jesus Christus. Jesus Christus, ich glaube, dass du für mich höchstpersönlich und stellvertretend ans Kreuz von Golgatha bist und dort für meine Schuld, du, der ohne Schuld gewesen bist, bist für mich der Schuldiger, bist du gestorben. Du hast meine Schuld auf dich genommen, du hast Strafe auf dich genommen, damit ich straffrei ausgehen kann, damit ich bestehen vor einem heiligen und lebendigen Gott. Und ich bitte dich, Jesus Christus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Vergib mir alles, was schief gelaufen ist. Vergib mir alle Schuld. Wäsch mich rein mit deinem Blut, das du vergossen hast auf Golgatha. Was scharlachrot ist, Jesus, machst du schneeweiß. Jesus, schreib du bitte meinen Namen ins Buch vom Leben, dass, wenn ich einmal stirb und die Bücher aufgehen, dass man meinen Namen im Buch vom Leben findet und ich vor dir bestehen kann. Und Vater, in Jesu Namen bitten wir dich auch, erfüll mich mit der Kraft von deinem Heiligen Geist. Lass mich wachsen, lass mich zunehmen in dir und lass mich dich nicht als Religion, aber als ein Gott von der Liebesbeziehung, vom Frieden und von der Freude kennenlernen. In Jesu Namen.